Teil der Bibel, das Alte Testament. Max, könntest du ruhig schon mal die PowerPoint anschmeißen, um einen Bibeltext aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose. Und es geht auch um Mose, der ja einer der Hauptakteure des Alten Testamentes ist. Mose ist in Ägypten geboren, vor mehreren tausend Jahren vor unserer Zeit. Und Ägypten war zum damaligen Zeitpunkt der Nabel der Welt. Es war wirtschaftlich, kulturell, militärisch die Hochkultur. Aber er wurde dort nicht als Ägypter geboren, sondern als Ausländer, als Hebräer, als Jude. Und die Juden hat es irgendwo mal noch vor lange vor Mose nach Ägypten verschlagen, weil sie letztendlich Armutsflüchtlinge waren. Es gab eine Hungersnot in ihrem Land und dann sind sie nach Ägypten gegangen, weil da gab es was zu essen. Und dann hatten sie dort bessere Lebensbedingungen, konnten dort gut leben, haben sich dort vermehrt, sind ein großes Volk geworden und wurden dann auch immer mehr unterdrückt. Für die Leute gab es keine beruflichen Perspektiven und ganz im Gegenteil, es artete hinterher in Sklaverei aus und totale Unterdrückung. Sie mussten Schwerstarbeit dort machen. Aber sie haben sich trotzdem ziemlich vermehrt, sodass sie hinterher keine kleine Minderheit mehr waren, sondern eine relativ große Minderheit und die Ägypter auch immer mehr Angst vor ihnen bekommen haben, sodass sie hinterher die ägyptische Regierung eine knallharte Geburtenregulierung eingeführt hat. Und zwar wurden die männlichen Säuglinge im Nil ersäuft von den Hebräern. Und genau in diese Zeit wird Mose geboren. Und Mose, seine Mama, hat das getan, was höchstwahrscheinlich jede Mama in jüdische Mama damals gemacht hat, hat versucht, ihr Neugeborenes zu verstecken. Und sie hat das so gemacht, dass sie so ein Weidenkörbchen abgedichtet hat, hat das im Schilf, im Nil versteckt und gehofft, dass niemand das Kind findet außer sie und dass sie es irgendwie heimlich großziehen kann. Aber der kleine Mose wurde doch gefunden, und zwar von einer Tochter des Pharaos, des Königs von Ägypten. Und die scheint sich dann auch direkt so unsterblich in den kleinen Mose verliebt zu haben, dass sie dachte, oh Mann, den möchte ich gerne adoptieren. Und so kam es, dass der Mose im Palast aufgewachsen ist. Und ich stelle mir das so vor, dass das halt auch alle möglichen Annehmlichkeiten so mit sich gebracht hat. Gutes Essen, Unterhaltung, Bildung, Kultur, all das, was so gerade dort geboten wurde, das hat er mitgemacht. Und das, obwohl er ja eigentlich zu dem Sklavenvolk im Ghetto gehört. Und das hat er auch nie so ganz vergessen, dass er eigentlich zu denen gehört, obwohl er ein völlig anderes Leben führt. Und eines Tages, da war er schon ein erwachsener Mann, bekommt er so einen Konflikt mit, eine Auseinandersetzung, wo so ein ägyptischer Sklavenaufseher gerade einen von den jüdischen Sklaven da zusammenfaltet und zusammenschlägt. Und er geht dazwischen und ihm packt die Wut und er haut den Ägypter tot. Er versteckt die Leiche, will das Ganze irgendwie so diskret wie möglich behandelt wissen, aber es kommt halt dann raus, dass er ein Mörder ist und er wird wegen Mordes gesucht und er muss fliehen. Er flieht Richtung Osten in ein Land, das heißt Midian, das ist so Richtung Saudi-Arabien und dort findet er wieder Unterkunft und startet mehr oder weniger bei Null. Keine Ahnung, ich schätze mal, er konnte bei der Flucht nicht allzu viel mitnehmen, hat auf jeden Fall seinen Status verloren und fängt dort in dem fremden Land wieder ganz neu an. Kann dort heiraten, ihm werden auch zwei Söhne geboren, vielleicht höchstwahrscheinlich auch ein paar Töchter, macht einen ganz neuen Beruf, geht in die Landwirtschaft, wird Viehhirte. Ja, und so ist er jetzt in so einer Großfamilie und hütet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Und das jetzt schon seit über 40 Jahren. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Er hat gerade so seine Schafe und Ziegen durch die Prärie gejagt und sie wandern jetzt so ein bisschen hier in das Hochland und dann sieht er einen brennenden Dornbusch. Ich denke mal, viele von euch kennen die Geschichte und so ein brennender Dornbusch ist ja, denke ich mal, erstmal immer so eine, ja, ein Hingucker, weil das ja, man muss das ja einschätzen, ist das jetzt eine große Gefahr? Gibt es hier gerade in so einer Steppenlandschaft hier gleich einen großen Brand und wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich hier wegkommen? Oder kann man da noch was gegen tun? Oder ist das eh hier alles so viel Steine drumherum, dass hier sowieso nichts groß anbrennt außer diesem Busch? Und er guckt sich das an und merkt, dass dieser Busch nicht verbrennt. Vielleicht waren die Blätter noch grün, keine Ahnung warum. Und dann passiert etwas tatsächlich sehr, sehr Gruseliges. Denn jemand spricht ihn an. Mose. Mose. Und keine Ahnung, wer von euch schon mal wirklich in der Natur war, also mehrere Tage alleine. Ich glaube, Keiner? Doch, Joe, schätze ich mal. Nein, aber wenn man wirklich mal wirklich mit tagelang keinem Menschen begegnet ist, und das war damals ja, glaube ich, noch häufiger so bei den Leuten, und wenn du denkst, du bist ganz alleine, schon seit Tagen, und plötzlich spricht dich jemand an, du denkst, du bist alleine, und dann ruft jemand deinen Namen, das ist ja schon mal gruselig, und er sagt auch, hier bin ich. Und er merkt, die Stimme kommt aus diesem brennenden Dornbusch. Die Stimme spricht weiter und sagt, Mose, zieh deine Schuhe aus, hier ist gerade heiliger Boden. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Mose kriegt tierisch Respekt, verbirgt sein Angesicht. Er hat irgendwie vielleicht in seiner Kindheit schon mal gehört, wer Gott sieht, der muss sterben. Und guckt da gar nicht mehr richtig hin. Und das ist so der erste Punkt, bei dem ich mal anhalten möchte, ist, dass der Gott, um den es auch hier bei uns geht, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Das ist der Gott, um den es hier geht, um den es auch in deinem Leben geht. Es ist nicht nur der Gott von Wolfgang und Daniel und Jan und Joe, weil dann, ja, ich meine, sondern halt auch von, nicht nur wir haben den hier, es ist nicht nur unser Gott, nicht nur wir haben den hier irgendwann mal erfunden und uns irgendwie gedacht, ah, das wäre doch eine super Masche oder so könnte das sein und Bibel lesen und Jesus könnte vielleicht so der Messias sein. Nicht wir haben uns das ausgedacht, weil wenn wir uns das ausgedacht hätten, ich weiß nicht, ob man dem dann folgen sollte, sondern das sind ja viel, viel mehr. Es ist der Gott von Dietrich Bonhoeffer, es ist der Gott von Martin Luther, es ist der Gott von Mutter Teresa, es ist der Gott von Paulus, von Franz von Assisi und wie sie alle heißen. Könnte einer mal weiterklicken irgendwie? Das will nicht so recht klappen. Da klappt einer. Genau, denn es ist der Gott von ganz vielen Millionen Leuten vor uns. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, das ist wie eine Art, schon fast wie eine Art von Wolke, die um uns ist. Alles voller Zeugen, die unter Eid aussagen würden, Leute, das, was ihr sagt, das stimmt. Das, was ihr glaubt, das, was du glaubst, das stimmt, das habe ich erlebt. Und gerade wenn mal irgendwie die Situationen sind, die für viele noch irgendwann auf uns zukommen, wo mal vieles wegbrechen wird, wo mal vielleicht sogar alles wegbrechen wird, dann ist das das, was halten wird. Und da gibt es Tausende von Zeugen, die sagen, die auch unter Eid aussagen, ja, das ist es. Daran könnt ihr festhalten. Das ist auch nicht eine Sache, die jetzt neu ist, über die wir reden, die jetzt irgendwie vielleicht erst seit 100, 200 Jahren irgendwie sich Leute daran festhalten, sondern die seit Tausenden von Jahren Leute sich daran festhalten und sagen, ja, das ist es. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann geht das weiter. Gott redet zu Mose und es ist, glaube ich, der längste Dialog zwischen Gott und einem Menschen, den die Bibel uns berichtet. Gott sagt, ich habe gesehen, was in Ägypten los ist. Ich habe das viele Unrecht gesehen. Ich habe die Schreie gehört. Ich habe die Probleme gesehen und ich möchte helfen. Und ich möchte mein Volk in die Freiheit führen, in ein Land des Überflusses und du wirst das Volk für mich daraus führen, Mose. Das ist der zweite Punkt. Einmal klicken bitte. Das ist ja total super. Gott hört Gebete, hat die Schreie gehört und er will helfen. Und das hört sich erstmal total super an. Und vielleicht bist du auch schon mal in Gottesdiensten gewesen und da ist irgendwie dir eine Perspektive aufgegangen, dass Gott irgendwie, wie hier das ganze Volk in Freiheit zu führen, dass er zumindest vielleicht dich in Freiheit führen könnte oder ein bisschen mehr Freiheit in deinem Leben reinbringen könnte. Keine Ahnung, irgendwie von zwanghaften Gedanken loszukommen, von Angewohnheiten, die du eigentlich längst schon abgelegt haben wolltest, davon loszukommen oder von irgendwelchen Süchten. Selbst wenn du mal nur auf Zucker verzichten möchtest und auf Süßigkeiten, dann merkst du schon, das ist gar nicht so einfach. Das ist ein ganz schöner Kampf bei Süßigkeiten, das reißt förmlich an deinen Adern. So kommt mir das auf jeden Fall vor. Und so dämmert das auch Mose. Moment. Du willst das Volk daraus führen? Ich soll das daraus führen? Wie soll das denn gehen? Warum sollte der Pharao die denn gehen lassen? Das sind kostenlose Arbeiter, die er versklavt. Das ist sein Eigentum. Das gibt große Probleme. Das wird gar nicht so einfach. Und er sagt Folgendes. Einmal nochmal klicken. Jedes Versprechen ist von Gott. Was er gibt, ist erstmal umkämpft, das war mein nächster Punkt. Alles, was so Gott uns sagt, auch wenn er Freiheit in Aussicht stellt, wenn er sagt, du kannst frei werden an Punkten, es gibt fast nichts, was gut ist, was nicht umkämpft wäre. Und das wird Mose halt klar, das Volk in die Freiheit zu werden, das wird ja nicht so ganz so einfach. Da gibt es doch einige in Ägypten, die was dagegen haben. Und er sagt Folgendes. Einmal bitte klicken. Ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Wie soll das gehen? Ich bin doch schon irgendwie total alt. Ich bin schon seit 40 Jahren hier in Midian und einige schätzen sogar, dass er zu dem Zeitpunkt schon fast 80 gewesen ist. Ich meine, selbst wenn er, als er abgehauen ist, vielleicht 20 war, dann war er doch vielleicht 60. Ich bin doch viel zu alt. Ich habe auch gar keine Connections mehr zum Königshof. Ich spreche auch die Sprache kaum noch. Ich bin auch gar nicht begabt dafür. Und außerdem, ich erinnere mich noch daran, da war mal einer, als ich mich da eingemischt hatte, da haben die Israeliten auch noch gesagt, wer hat dich denn hier zu unserem Anführer gemacht? Die wollten mich doch gar nicht. Da wieder hin, warum denn ich? Und auch das ist vielleicht so ein Punkt, wenn Gott dir was sagt, wo du sagst, ja, warum denn ich? Oder irgendwas, du merkst, irgendwas sollst du übernehmen, irgendwo sollst du Verantwortung übernehmen. Gott sagt zu dir, sei du der Sonnenschein bei dir in der Firma. Ich? Warum denn ich? Wie soll das denn gehen? Ich bin doch immer der Muffligste von allen. Wie soll ich denn jetzt ein Segen sein für andere oder mal gute Stimmung verbreiten? Wie soll das denn gehen? Und manchmal, wenn wir sagen, wer ich, dann ist es ja auch so ein bisschen wie so Fishing for Compliments. Wenn ich mich manchmal so fühle, sagst du, warum soll ich denn predigen oder wie soll ich denn diese Gemeinde leiten? So, und dann auch manchmal denke, dann ist das irgendwie gut, wenn Leute sagen, ach Wolfgang, komm, so schlecht bist du doch nicht. Es gibt Schlechtere als dich. Oder irgendwie so, ach ja, komm, noch ein bisschen, ach, aber ich fühle mich nicht so. Und dann kommen noch ein paar Komplimente. Und man könnte meinen, dass Gott jetzt auch so Mose ein bisschen aufbauen muss und sagen muss, hey Mose, guck mal, mit dem den Mord zu vertuschen hat zwar nicht geklappt, aber deine Flucht ist dem Herrn gelungen und du hast ein neues Leben angefangen. Und Viehhirte, es gibt Schlechtere als dich. Okay, der Anfang war schwierig, aber und die Familienfeier vor 3 Jahren, das war doch ganz gut irgendwie. Du bist doch gar nicht so schlecht. Aber Gott geht gar nicht darauf ein, oder er geht doch darauf ein, und zwar so. Klick bitte einmal. Er sagt, also Mose sagt, wer bin ich? Warum denn ausgerechnet ich? Und Gott sagt zu ihm, ich will mit dir sein. Und vielleicht hat sich Mose gedacht, Moment, das war ja gar nicht die Frage. Die Frage war doch, wer bin ich? Und Gott beantwortet die Frage nicht, sondern er beantwortet eine andere Frage, die Mose gar nicht gestellt hat, weil Mose vielleicht die falsche Frage gestellt hat. Weil es vielleicht gar nicht so wichtig ist, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich irgendwie das machen könnte? Wer bin ich, dass ich irgendwie irgendwo mein Leben verändern könnte? Wer bin ich, dass ich irgendwas überwinden könnte? Dass ich irgendwas loswerde? Dass ich irgendwo von frei werde? Wer bin ich? Sondern die Frage ist vielleicht eher, oder der Punkt ist, dass Gott mit dir sein will. Darum geht's. Und dann gibt Gott Mose noch einen Hinweis, woran er erkennen kann, dass er jetzt hier gerade mit Gott redet, dass das von Gott ist. Und er sagt zu ihm, und daran wirst du erkennen, dass ich mit dir bin, dass wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr irgendwann wieder an diesen Ort zurückkehren und da werdet ihr einen Gottesdienst feiern. Daran wirst du es erkennen. Und das ist auch so ein bisschen merkwürdig. Hundertprozentige Gewissheit hat man irgendwie nie. Man sitzt irgendwie in einem Gottesdienst oder sitzt auf einem Berg oder hat ein Empfinden oder einen Gedanken in einer ruhigen Minute, dass Gott was von einem will. Und manchmal hat man vielleicht sogar noch einen brennenden Dornbusch, also ich noch nicht, aber hundertprozentige Gewissheit, war das jetzt Gott oder war es nicht, haben wir eigentlich nie. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da unterhält sich jemand mit einem Engel, ein Gespräch, um das ich ihn natürlich total beneide. Und er fragt doch tatsächlich den Engel, den er auch als Engel erkannt hat, woran kann ich erkennen, dass du recht hast? Also es scheint noch nicht mal zu genügen, selbst wenn ein Engel vor dir steht und sagt, so spricht der Herr, das und das soll passieren und so sollst du dich verhalten. Wir Menschen immer noch, woran kann ich erkennen, dass das auch wirklich stimmt? Und hier ist die Antwort, woran kannst du erkennen, dass es wirklich stimmt? Das wirst du erkennen, wenn du es getan hast. Ja, Ja, wenn du es gemacht hast. Und eine kleine Geschichte dazu ist mir gestern Abend passiert. Ich hatte gestern Abend auch noch versucht, hier ein bisschen was über Predigt vorzubereiten und hatte dann den Eindruck, ich sollte noch mal in den Allee Center fahren. Das ist hier unser Einkaufszentrum. Und dann war aber noch irgendwie Abendessen dran. Da habe ich gedacht, nee, irgendwie ist jetzt auch nicht gut, mich jetzt da durchzutun. Familienzeiten, wenn man mal gerade mal alle zusammen ist und man kann mal zu Abendessen, ist auch wichtig. Und außerdem war ich auch dran, den Oscar ins Bett zu bringen. Also, ja, mache ich das noch. Und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt wirklich noch in die Allee Center fahren? Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich soll da hinfahren, da ist vielleicht noch jemand, den ich mal treffen soll. Tja, das ist der Gedanke. Keine hundertprozentige Sicherheit, ob das jetzt der Herr war. Dann kommt meine Überlegung, wenn ich jetzt zum Allee Center fahre und das war jetzt nicht der Herr, ich habe einfach einen Ausflug umsonst gemacht, kommt dann irgendwer zu Schaden? Natürlich nicht. Also kostet es mich ja nicht viel, das zu machen. Ich habe gedacht, okay, komm, 7:45, jetzt fährst du noch los. Als ich in das Parkhaus reinfuhr, dachte ich mir, oh, das Parkhaus hast du ja quasi ganz für dich alleine. Da ist ja sonst vielleicht noch 2-3 andere Autos, aber komm, du fährst jetzt, bist du einmal hier, parkst du auch, gehst in Allee Center rein und dann dachte ich mir auch, nee, hier ist wirklich keiner mehr. Rollgitter zu, Vorhänge über die Stände, alles zu. Ich so, okay, war eine doofe Idee, aber du bist ja immerhin gegangen. Der Herr hat gesehen, du hast gerade gedacht, das könnte der Herr sein, der sagt, fahr mal in Allee Center. Du bist immerhin gegangen. Fahr mein Auto, dachte ich, fahre wieder raus. Ich muss ja höchstwahrscheinlich nichts bezahlen. Ich bin ja nur quasi gerade reingefahren, aber nichts da, Pustekuchen. Er will natürlich direkt, dass ich mein Parkticket bezahle. Ich wieder Rückwärtsgang, wieder eine Etage tiefer gefahren, wieder in den Allee Center rein, aber diesmal in der unteren Etage und denke mir, ach, der Real ist ja noch auf. Ja, da kannst du ja nochmal gucken. Jetzt bist du ja einmal hier. Geh dich in den Real, war 9:09, noch 9 Minuten hat er auf. Hab doch noch was gekauft, was ich nicht brauche. Aber irgendwie, da war eigentlich auch keiner, den ich jetzt da irgendwie noch hätte treffen wollen. Aber dann bin ich irgendwie am Bezahlen vom Parkautomat und da rufen ein paar Leute, hallo, hallo, hallo. Und ich habe das Hallo erstmal gar nicht auf mich bezogen und dann stehen da 3 Leute, die mit uns letztes Jahr im Teamcamp waren und die ich eigentlich längst mal wiedersehen wollte und denen ich auch am gleichen Tag sogar noch eine WhatsApp geschrieben hatte. Und ich habe mich so gefreut, die wiederzutreffen und es war so schön und wir haben uns noch gut unterhalten. Und das fand ich schon, also die leben noch nicht mal in Remscheid. Das fand ich schon irgendwie total cool. Und um 9:09 im Allee Center zu sein, das sind wirklich die allerwenigsten, ich kann es euch sagen. Also da überhaupt jemanden zu treffen, ist schon, also außer der irgendwie, natürlich der Kassiererin, die halt auch denkt, 9:09, warum musst du jetzt noch hier einkaufen? Ich hätte doch schon eigentlich Feierabend haben können. Okay, aber merken, ob es irgendwie vielleicht doch ein göttlicher Gedanke war, merkst du, wenn du es getan hast. Und da will ich mal so ein bisschen, ja, der Text ist so super. Es ist einer der großen Texte in der Bibel. Eigentlich könnte man hier noch stundenlang drüber reden, aber das habe ich natürlich nicht vor zu tun. Hat Mose wieder was, wo er denkt, ja, aber okay, Gott, du gehst mit mir. Und ich werde das auch irgendwann merken, wenn ich hier bin, aber klickst du nochmal weiter. Wenn ich dann da hingehe und dann werden die mich fragen, dann sage ich so, ja, hallo, ich bin wieder da, der Gott Abrahams schickt mich. Und was ist, wenn sie dann fragen, wie heißt du? Was soll ich ihnen dann sagen? Wie ist überhaupt dein Name, Gott? Und Gott sagt die Worte, mein Name ist, ich bin. JHWH steht da. Und es ist so ein bisschen geheimnisvoll. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und noch ein paar Mal klicken. Und dieser Name, ich bin da, der wird später in der Bibel häufig mit der Herr übersetzt. Und er kommt tausende Male in der Bibel vor. Und geht immer weiter, ich bin der, der dich gesund macht, ich bin der dir Frieden gibt, ich bin der dir vergibt, ich bin da, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, ich bin Jesus. Und der Thomas hat das irgendwann mal herausgefunden bei unserem Glaubensgrundkurs, dass dieses Wort, im Deutschen könnte man bei ich bin einen Punkt machen und sagen, okay, Ende, ich bin, zwar ein komischer Satz, aber kurz, aber im, in dem eigentlichen Sprache geht das nicht. Da ist das dieses Verb sein, was da so anklingt, ist immer auf jemanden bezogen. Man kann sich das so vorstellen, wenn ein kleines Kind sich wehtut und die Mama kommt dann dahin und nimmt das Kind in den Arm und sagt, ich bin da. So, ich bin jetzt da. Dann heißt es auch gleichzeitig, ich bin da für dich. Ich bin für dich da. Das ist mein Name. Und er sagt Gott, also Gott sagt Mose seinen Namen und sagt ihm, sprich mit den Leuten. Ja, es wird Probleme geben. Ja, es wird nicht einfach. Ja, der Pharao wird sich querstellen. Ja, es wird auch echt eine Auseinandersetzung geben. Freiheit ist umkämpft. Und Mose, ach, ist immer noch irgendwie, er ist wirklich, also das ist, er hat eigentlich gar keinen Bock. Man merkt das schon. Er hat keinen Bock auf die Aufgabe. Und er sagt Folgendes. Und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Was soll ich dann tun? Man könnte ja sagen, ja, dann gucken wir mal weiter. Aber Gott gibt ihm auch hier so ein paar Möglichkeiten, wie er denn reagieren kann. Auch noch relativ übernatürliche Möglichkeiten, wie er reagieren kann. Aber er sagt, oh Mann, nee, Gott. Ach, nächste Folie. Wieder die Antwort von Mose. Ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Und auch das ist vielleicht so ein Satz, ich keine Ahnung, aber also ich wette, einige von euch haben das auch schon mal gesagt oder gedacht. Vielleicht so ein bisschen mit anderen Vokabeln, als wenn dann Gott sagt, irgendwie, sprech doch mal den und den an. Das ist mir doch noch nie gut gefallen. Oder das habe ich doch noch nie so hingekriegt. Erzähl mal was von vorne. Ah, nee, das ist nicht so mein Ding. Reden kann ich doch nicht so gut. Und Gott sagt auch hier, hey, ich bin mit dir. Klick einmal weiter, bitte. Er sagt, also geh jetzt. Ich werde dir helfen und ich werde dir sagen, was du reden sollst. Und dann kommt eine Antwort von Mose, die so ein bisschen den, jetzt ist so ein bisschen, spitzt sich das Gespräch so ein bisschen mehr zu. Jetzt sagt Mose einfach ganz ehrlich, was er eigentlich wirklich denkt, vielleicht schon die ganze Zeit. Er sagt nämlich Folgendes. Nimm es mir nicht übel, Herr, aber schick einen anderen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Satz ist, den Gott schrecklich oft hört. Schick einen anderen. Ich war irgendwann mal in einem Gottesdienst in Lüdenscheid, da war Reinhard Bonnke da. Und Reinhard Bonnke hat da, also ist schon echt lange her, daran könnt ihr merken, wie alt ich bin, hat da erzählt, dass er von Gott den Auftrag empfindet, in jeden Haushalt im deutschsprachigen Raum ein Buch in den Briefkasten werfen zu lassen, was er geschrieben hat. Das heißt vom Minus zum Plus, wo er einfach nochmal die gute Nachricht von Jesus erklärt. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, weiß nicht, ob Belgien, der deutschsprachige Raum da auch noch mitzugezählt hat. Und er hat davon erzählt, ganz begeistert, das ist die Vision, die Gott ihm gegeben hat. Und das hat natürlich auch mal Unmengen an Geld gekostet. Aber er hat das auch gemacht. Und er hat sich auch, dann hat er auch erzählt, dass er sich auch gefragt hat, warum Gott ihn eigentlich dazu beruft. Weil er doch eigentlich in Deutschland, er hat ja auch gesagt, Gott, warum berufst du eigentlich mich? Ich bin in Deutschland total umstritten. Und wie viele deutsche Christen, die mögen mich überhaupt gar nicht. Und in Afrika, da ist auch eher mein Handlungsspielraum. Und Gott sagte auch zu ihm, du bist nicht der Erste, den ich frage. Auch nicht der Zweite oder der Dritte. Alle anderen haben Nein gesagt. Und ich glaube, wenn das nächste Mal auch irgendwie du merkst, dass Gottes Hand an deinem Herzen pocht oder irgendwas dich um etwas bittet, dann sag nicht, ach Herr, nimm es mir nicht übel, aber such dir einen anderen. Auch wenn es so, ich habe das auch schon mal zu Gott gesagt. Ich habe auch schon mal gesagt, nee Gott, heute nicht, echt. Ich habe den Kaffee auf, such dir einen anderen. Such dir einen anderen Doofen, der das macht. In der Situation wird Gott schon so ein bisschen sauer. Er wird zornig und sagt, okay, Mose, du weißt doch ganz genau, hey, du hast noch einen Bruder, deinen Bruder Aaron, und du weißt doch, wie wortgewandt der Typ ist. Der kommt dir gerade, also der wird dir entgegenkommen und der wird für dich reden. Such dir einen Bruder, jeder braucht Ergänzung. Jeder braucht Ratgeber, jeder braucht Leute, die einem helfen. Wenn du gerade Aufgaben hast in deinem Leben, wo du merkst, oh, das, wie soll ich das machen? Aber irgendwie merkst du, da ist gerade Dampf, da könnte was gehen. Dann such dir einen Bruder oder eine Schwester, die dir helfen dazu. Amen. Ich darf die Band einmal bitten. Ich bitte ihr anderen, dass ihr ein kurzes Lebenszeichen gebt, dass ihr noch wach seid. Yeah. Jawohl! Und genau, ich euch nicht tot gepredigt habe.